Wir sind Tobi und die Claudi und wir freuen uns sehr auf Tresentalk Podcast. Und zwar im Pitcher.
Tresentalk!
Im Rock'n'Roll Headquarter!
Pitcher Podcast Jubiläum
30.
Ja!
Yes!
Voll alt geworden.
Finally. Und weil uns die Ideen ausgehen, haben wir gedacht, zur 30. Folge laden wir uns einfach den Gast von der ersten Folge ein.
Ja.
Das heißt, ihr wisst, wie die nächsten 29 Folgen auch aussehen werden. Natürlich nicht.
Das wird auf jeden Fall mit Wiederholungsbedarf.
Definitiv. Ja. Aber wir sind froh, dass er wieder da ist. Er hat zwei Bands, deswegen ist er wieder
genau.
da.
Genau. Ich glaube, das Hauptthema war aber auch beim ersten Mal The Busters.
Ja, war so schön gemischt.
Jetzt wissen auch schon gemacht, alle, richtig. Um welche Band es geht. Denn heute ist quasi mein Metallica zu Gast.
Wow, geil.
Das hört man gerne.
Das muss man so sagen.
Bin ich gleich mal einen Kopf größer geworden jetzt.
Oh ja, richtig, richtig. Rob und Joe von den Busters sind bei uns. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Ja,
und ich sehe gerade Altbier.
Ja.
Endlich, da freue ich mich schon den ganzen Tag.
Mir läuft hier schon das Wasser im Mund zusammen.
Wollte ich nämlich gerade sagen, Joe, du hast das ja bei Facebook gepostet. Irgendwie endlich wieder Altbier.
Ja, ja.
Hast es vermisst?
Tatsächlich. Also das ist immer noch so ein schöner Nebeneffekt, dass hier das gute Altbier gibt.
Ja, wobei bei euch in eurer Heimat, ich sag mal, Wiesloch, gibt es da bestimmt auch ein leckeres Bier, oder?
Naja, so ein regionales. Es gibt das Eichbaum aus Mannheim.
Ich trinke gerne Wälder
aber
aus Langstadt.
Das ist, ja?
Ja.
Okay. Dann hatten wir mal noch so ein Sponsoring-Deal mit dem Leimener Bergbräu. Die haben uns so 5 Kästen ins Studio gestellt und dementsprechend ist die Platte auch geworden.
Okay, richtig. Ja,
aber leider vor meiner Zeit.
Leimener Bergbräu. Okay. Habe ich noch nie vorher gehört. Das Einzige, was ich mit Leim verbinde, ist natürlich der große Tennisstar und Steuerexperte Boris Becker.
Jawohl.
Ne? Der ist ja Leimener. Der große Sohn der Stadt Leimen. Ja.
Ach, oh, okay.
Also, nicht aufgepasst, ne?
Nee.
Gibt es da denn unten so, Wiesloch, gibt es da so Lokalrivalitäten auch mit so Nachbarorten wie Leimen zum Beispiel? Gibt es sowas?
Na, viel konkreter eigentlich. Wir haben Wiesloch und Walldorf nebeneinander und da musst du einmal um die Welt außenrum, um nach Walldorf zu kommen eigentlich. Also so sagt man. Wobei wir uns jetzt einen Bahnhof teilen. Also nicht jetzt, schon ein bisschen länger, ja.
Und kommt da auch die Waldorfpädagogik her?
Leider nein.
Okay. Hätte jetzt sein können. Oder hieß der Mann? Der Mann hieß
Waldorf. Der Mann, glaube ich, heißt Waldorf. Ja,
okay, als Pädagogin schneiden wir das kurz raus.
Mir fällt, glaube ich, noch ein, warum ich den Bahnhof Wiesloch-Waldorf kenne. Aber das fällt mir noch im Laufe dieses Podcasts ein. Aber erstmal die Busters. Letztes Jahr kam eure letzte Scheibe endlich raus und ihr wart endlich wieder auf Tour. Verzögert durch.
Ich weiß nicht mehr, was da
Fenster
war.
Aufgelassen im Labor in Wuhan oder Fledermauskopf abgebissen. Wir wissen es
können
nicht.
Wir nicht genau wissen, wollen wir auch nicht.
Und dann wart ihr auf Tour und jetzt gerade ist so ein bisschen Pause bei euch, richtig?
Ja, also heute ist der erste Termin, wo wir da endlich aus unseren Löchern kriechen können und wieder was Sinnvolles tun können. Genau. Ab jetzt geht's wieder los. Nächste Woche Hamburg, dann beginnen die Sommertermine. Aber tatsächlich war bis jetzt Pause.
Ja.
Ende Februar.
Wie verbringt man so eine geplante Pause? Um mal was anderes zu erzählen.
Ja, muss schon sagen. Also die ganze Tour hat sich schon anders angefühlt als sonst. Ja. Also wir sind jetzt schon eine Weile unterwegs. Und da hast du halt diesen Tourzeitraum, den sehen die Leute von Weihnachten bis Mitte, Ende Februar. Die Vorbereitungszeit startet allerdings viel früher. Also wir sind ab September, gibt schon die ersten Entwürfe für ein Programm, Ideen wie Marketing und so unangenehme Sachen, ja, neben dem Künstler-Dasein. Wie wollen wir uns vermarkten? Was haben wir für Möglichkeiten? Was können wir da machen? Dann die Proben, dann die Artwork, Platte rausbringen. Also hab's diesmal empfunden als so ein 5-6-monatiges, so ein Hamsterrad, in dem wir waren. Also Joe und ich jetzt vorrangig, weil wir uns um die Promo hauptsächlich kümmern. Und dadurch, dass es dazwischen 2 Jahre Pause gab und Corona uns da so alle zu Hause gehalten hat, hat es sich nochmal ganz anders angefühlt. Erstmal konnte ich mir kaum vorstellen, loszuziehen. Es war dann doch 3 Jahre her. Also ne, das letzte Konzert davor im Februar und dann Wahnsinn. Und was ich auch nicht mehr wusste, wie anstrengend das eigentlich ist. Also wenn du das 30 Jahre am Stück machst, also die Busters haben wirklich ohne Unterbrechung, wir sind ja eine Band, die ist immer auf Tour. Also wir machen nicht mal so 5 Jahre Kreativpause, sondern wir raus. Ja, das ist so unsere Bank und unser Spaß und der Drang und der Wille, irgendwie Musik zu machen. Und dann ist auf einmal der Stecker draußen und du sitzt 2 Jahre zu Hause und denkst, ja, also erst war die Freude groß, muss ich zugeben. Habe immer mal so überlegt, ein Sabbatical, nennt man es, glaube ich, einzulegen. Aber das ist ja bei den Busters Quatsch, da bist du dann weg. Wenn du sagst, ich gehe jetzt mal für ein Jahr, dann kommt ja ein anderer und dann verändert sich die Band und passt dir vielleicht gar nicht mehr dazu und so. Also erst ja, aber dann war das doch sehr schmerzhaft. Und im Nachhinein, ich war auch echt fertig. Also im März dann so, als die Tour zu Ende war, es war wunderschön, sie war super erfolgreich, die erfolgreichste Tour jemals. Also hätten wir uns nicht gedacht, ja, alle da, wir haben ja auch mit Veranstaltern gesprochen, die haben gesagt, du verlierst so im Moment 30% Zuschauer, ja, weil die Leute das nicht mehr gewohnt sind, es gibt keine Infrastruktur mehr, die haben sich andere Hobbys gesucht, keine Ahnung. Und das war für uns dann eine freudige Überraschung, dass wir jetzt 10 Konzerte der 18 ausverkauft hatten und die anderen waren auch nicht weit davon entfernt.
Habe ich immer gesehen und mich sehr gefreut und gedacht, es war doch sonst nicht so. Also ich weiß, sonst konnte ich auch am Tag des Konzertes im Zack noch Leuten sagen, kommt mit, ne, gibt noch Karten, und diesmal nicht. Ja.
Es war wirklich krass. Also wir wussten vorher überhaupt nicht, was uns erwartet, weil einfach so viele auch abgesagt wurden bei anderen Veranstaltungen. Und dann sind wir da los und dann hatten wir so viel Zuspruch und es wurde immer besser. Ja, also ich glaube, es hat sich dann auch rumgesprochen, dass die Tour anscheinend ganz gut läuft. Und dann haben die Leute auch schnell Tickets sich gekauft. Deswegen waren dann gegen Ende ganz, ganz viele am Stück auch ausverkauft.
Ja, man muss auch sagen, die Promo-Abteilung hat sehr gut gearbeitet.
auch das.
Aber habt ihr denn da eine Veränderung im Publikum gemerkt? Also waren viele neue Leute da, die dafür gesorgt haben, dass ausverkauft war? Oder sind viele alte wieder zurückgekommen?
Also was ich ein bisschen komisch fand, ja, es gab auch wenig Gemotze. Also weil wir haben ja immer auch viel Gemotze ertragen. So, weil uns gibt es schon so lange, jemand, der in den 90ern da war, der sagt, früher war das doch so und da gab es, was macht ihr da, Surfen? Gab es früher nicht, will hier in Ruhe mein Bein aufs andere stellen. Ja. Das gab's nicht. Also glaube ich, dass entweder die weggeblieben sind und neue gekommen sind und eben die uns Treue halten, und das finden wir auch super. Vielen Dank nochmal an alle, dass nach so einer langen Pause alle wieder da sind. Also,
aber deshalb haben sie nicht gemeckert, weil sie sich gedacht haben, noch 3 Jahre Pause, gibt's wenig zu meckern. Einmal habe ich über euch gemeckert.
Online auch.
Da seid ihr auf die Idee gekommen, eine sehr langsame Version von Mickey Mouse in Moskau zu spielen, die, glaube ich, das komplette Publikum komplett irritiert hat und wir da alle so standen, was? Nach hinten raus ging es dann nochmal los, aber erst standen wir alle ziemlich... Da warst du noch nicht, ne?
Nee,
ich kann mich auch nicht erinnern.
Der Ron und Dr. Ringling.
War das nicht so, es gab doch mal so eine Akustik-Version.
Ja, genau.
Nein, ich weiß, was es war. Der Ritchie hatte sich überlegt, so eine Art, so eine Hörspiel-Intro zu bauen, wo er dann ganz lange erzählt.
Ja, richtig.
Wie so ein Roman, ne, war das irgendwie. Und dementsprechend hat sich es wahrscheinlich auch im Publikum angefühlt.
Genau. Und wir standen da alle so, okay, das ist die Melodie. Warum passiert hier nichts? Wie lange geht das noch?
War das mitten im Konzert?
Nein, ach so, das weiß ich nicht mehr, an welcher Stelle.
Ja, doch, das
war mittendrin, ja. Ja, aber es war so eine Art, was weiß ich.
Wahnsinn.
Also wir sind ja da immer auch experimentierfreudig und haben ziemlich ausgeredet vorher.
Aber man kann es ja auch nicht allen recht machen. Dann probierst du mal was Neues und sagen Leute, das ist immer doof. Genau. Und dann immer das Gleiche, wenn du es nicht neu probierst. Das ist halt so, glaube ich, eine Krux, die man hat, gerade nach so vielen Bandjahren. Wie schafft ihr das? Wenn ihr dann an ein neues Album rangeht oder auch ans letzte Album rangegangen seid, hat man da nicht irgendwann Angst, so, boah, wir wiederholen uns oder sich zu wiederholen? Wie habt ihr diese Angst und wie geht man damit um? Wie macht man das?
Ich glaube, diesmal war die Chance sehr gering, dass wir uns wiederholen, weil wir sind jetzt eine neue Besetzung, also nicht so viel neu, es sind 2 Leute, sind ausgestiegen in der Vergangenheit oder seit der letzten Tour, und dadurch haben quasi andere Songwriter mehr da die Verantwortung übernommen. Also Rob, Matthias und ich haben die ganzen Songs geschrieben auf dem Album, und 2, die ganz viele vorher immer geschrieben haben, waren einfach nicht mehr da. Deswegen klingt das sowieso schon anders, als es jetzt vielleicht in der Vergangenheit war. Aber trotzdem, letztendlich, wenn dann alle ihre Instrumente eingespielt haben, klingt es dann doch immer wieder nach den Busters, weil jeder halt, wie er sein Instrument beherrscht, es dann auch jedes Mal wieder so spielt.
Ja, ich war auch erst ein bisschen irritiert wegen der deutschen Songs, So, aber habe mich dann ganz schnell auch sehr verliebt in die.
Ja, weil sie funktionieren. Voll. Also, aber ja. die Phase war sogar immer etwas länger. Wir haben in der Pausenzeit, Corona-Pausenzeit, auch schon mal so ein paar Deutschtitel probiert. Mhm. Und die am besten funktioniert haben, die einfach gut waren, die haben es dann aufs Album geschafft. Und den Plan, Deutsch zu machen, den gab es schon viel länger.
Ja, ich erinnere mich, bei der letzten Tour vor Corona hatten wir schon drüber gesprochen, dass wir mal auf jeden Fall auch ein paar deutsche Stücke ausprobieren möchten. Ja.
Und da dann eben die entsprechenden Songwriter weg waren, also auch vielleicht der Weg so ein bisschen mehr noch frei war dafür, sind wir einfach den Weg konsequenter gegangen, ja.
Wie war denn für dich die Tour ohne Dr. Ringding?
Also wir haben ja während Corona 2021 hatten wir so 3 Sommerfestivals, wo ich das erste Mal alleine ran musste.
Ja.
Da habe ich mir wirklich in die Hosen geschissen davor. Also ganz ehrlich, es war wirklich schlimm, es war überhaupt nicht angenehm. Aber als dann so die ersten paar Songs gespielt waren, ging es dann und es hat dann doch irgendwie funktioniert. Wobei ich sagen musste, dadurch, dass wir ein bisschen aus der Routine waren, war alles ein bisschen schwierig in der Zeit. Also da gab es keinen einzigen Zeitpunkt, wo ich mich entspannen konnte. Jetzt bei der Tour war das was anderes, weil wir durchgehend halt unterwegs waren und da, wir haben ja zum Glück immer gleich diese super Rutsche am Anfang mit 4 Konzerten am Stück und da ist dann eigentlich, aber das gilt für alle, also nicht nur für mich, sondern weiß dann jeder, wann was passiert und was zu tun ist und da war ich dann trotzdem irgendwann dann drin und dann hat es echt gut funktioniert. Also dann, ich hatte auch mir die Ansagen so zum Teil schon überall, also nicht aufs Wort genau geschrieben, sondern einfach so überlegt, was kannst du da sagen. Und die Setlist steht sowieso vorher schon und deswegen war ich dann doch irgendwann locker und es hat echt tierisch Spaß gemacht.
Ja gut, so Ansagen muss man natürlich auch vorher proben. Ne? Ich meine, guck mal, Motorheads sind ja immer seit 20 Jahren Tour auf der Suche nach dem lautesten Publikum der Welt gewesen. Ja? Und es hat niemanden gestört. So, deswegen, das gehört ja mit dazu. Aber ich sag mal, wenn ihr dann so euch auf deutsche Texte fokussiert habt, war das nicht auch so diese Umstellung so ein bisschen schwierig, weil ich sag mal, wenn man englische Texte hört, dann hört man nicht immer, dass manche Dinge vielleicht so ein bisschen pathetisch klingen. Bei deutschen Texten kriegt man das ja sofort voll auf die 12. Wie geht man damit um?
Naja, du hast die ersten Demos. Ja, du hast die ersten Demos ja nicht gehört. Ne? Also
Glück.
Genau. Sowas. Aber die Sachen müssen reifen. Ja, die müssen erstmal eine Idee ist da. Dann gehst du sie an und dann hast du ja noch diese Zweifel als Songwriter. Also bevor ich im Proberaum gehe, geht es hier also schon nochmal. Geht es nach einer strengen Beurteilung meiner selbst, ja, oder auch die anderen, die halt Texte schreiben. Und erst wenn du das Gefühl hast, so, das kann ich ihnen jetzt mal zeigen, dann machst du das. Und dazu kommt, dass unsere Experimentierphase ja gar keine ist, weil wir ja mit Farin Urlaub auch schon von Die Ärzte zusammengearbeitet haben. Der hat uns eine Single geschrieben, Ende der 90er Jahre, Liebe macht blind. Und das ist quasi einer der großen Evergreens bei den Busters. Und daher, glaube ich, sind die Fans es gewohnt, ja, dass da mal auch was Deutsch gesungen wird durch diesen einen Titel.
Ja.
Und das haben wir jetzt einfach nur nochmal unterstrichen oder haben eben da unsere eigenen Liebe macht Blinds geschrieben, so, was uns wirklich gelungen ist. Also es gab von allen Seiten nur Lob und auch ja, vom Stil her haben wir natürlich auch geguckt, dass es mit den alten Busters oder Busters, ja, alt ist, klingt wieder so. Sag mal, mit den Busters, wie sie vor diesen Deutschprojekten dann, wenn wir vor diesem Deutschprojekt waren, dass es dazu auch passt, dass es jetzt nicht auf einmal was ganz anderes ist musikalisch, ja. Aber ich glaube, da können wir uns auch nur ganz schwer verstellen. Das ist, wie Joe schon sagte, unser Markenzeichen, dass wir sind, wer wir sind.
Ja, also ich begleite euch ja jetzt auch schon viele Jahre, seit ich 15 bin, also 3 bis 4. Ungefähr?
Ja, natürlich, maximal.
Und ich finde auch, also ich bin jedes Jahr wieder aufs Neue und zum Grinsen los. Ich bin dann halt immer nur in Köln und in Düsseldorf gewesen. Und in Köln war immer unser vorgezogenes Silvester, weil meine Schwester und ich Silvester gehasst haben. Ja. Dann haben wir immer bei euch.
Warum hasst ihr Silvester?
Weil das Silvester ist so eine gezwungene Veranstaltung. Ne? Da kommen alle Leute
geht zusammen mir genauso, ja.
Und müssen jetzt den tollen Jahresabschluss und um 12 fallen wir uns alle um den Hals. Ich finde es schrecklich. irgendwie. Und dann haben wir immer einen Tag vorher gefeiert und uns dann um 12, meistens saßen wir dann in der Bahn auf dem Rückweg, ein frohes neues Jahr gewünscht, noch einen kleinen Sekt geholt und die Leute waren, glaube ich, waren kurz davor zu sagen, was stimmt denn mit euch nicht, aber es war immer toll. Ja, und bis auf, dass ihr keine Vorbands mehr dabei habt, hat sich halt, finde ich, wirklich nicht so viel verändert. Die Leute natürlich auf der Bühne, aber das merkt man gar nicht, dadurch, dass es irgendwie stilistisch ihr euch treu bleibt. Kann man das so sagen? Kann man so.
Das wäre jetzt meine Frage an dich als langjähriger Busters-Fan gewesen. Neues Album, mehr Deutsch und so weiter. Hast du da von Anfang an mit, warst du von Anfang an mit d'accord oder hast du ein, zwei Anläufe gebraucht, um damit erstmal warm zu werden?
Nee, sofort.
Sofort?
Ja. Der Joe hatte den bei Facebook schon vorab, ne? War der gepostet mit dem Video? War das bevor das oder zeitgleich? Auf jeden Fall, ich habe den tatsächlich zuerst mir bei Facebook mit dem Video angeguckt und war sofort drin und dachte, toll.
Ja, cool.
Und dann bin ich nur die Gegend gerannt, so den ganzen Tag.
Ist also, sofort drin habt ihr die Kurve ja geschafft, irgendwie alte Fans bei der Stange zu halten?
Doch, das glaube ich, dass ihr das eigentlich immer, oder?
Ja, also ich habe jetzt auch versucht, mir eine Erklärung zu finden, aber es gibt irgendwie keine. Auch jedes Mal, wenn einer ausgeschieden ist, vielleicht auch ein Sänger, der sehr gut beim Publikum ankam, ja, da war so diese ersten zwei Sänger, die wir hatten, die aus der Uridee quasi hervorgingen, Thomas Bresisch-Scholz und Klaus Huber, dass die dann irgendwann, der eine ging ja früher und der anderen dachten wir alle so, das war's. Also als die sagten, ja, hier beruflich, es geht nicht mehr, muss jetzt was anderes machen. Schafft es nicht, bin total am Ende, 24 Stunden, der ist ja manchmal dann auch sonntags nachts zurück, um 5 arbeiten zu gehen.
Ja,
so.
Wahnsinn.
Dann hat eben der Klaus Huber dann auch irgendwann gesagt, ich mach das nicht mehr, da haben wir als Hinterbliebenen ist mal so gedacht, das war's irgendwie, ja. Und jedes Mal kam wieder irgendjemand oder wir haben dann auch mal gesucht jedes Mal hat sich das wieder so gefangen, dass dann die ersten Konzerte wir als wirklich auch schon mal die Hosen voll hatten, so wie kommt es jetzt an, wird der vermisst oder gehen sie dann oder und jedes Mal haben wir es wieder umdrehen können, ja, und das war auch ab und zu passiert es, dass man Musiker jetzt keine Zeit hat und dann schickst du einen Sub und das hört man natürlich nicht gern, dass die Leute dann im Internet schreiben, es war das beste Konzert jemals.
Okay.
Aber wo diese Energie herkommt, es müssen die Songs sein oder es ist dieses Kollektiv, es ist auf jeden Fall nicht ein Gesicht und das gefällt mir, also ich als Bläser dann sowieso, finde es eigentlich ganz geil, dass es mal nicht mit einem Gesicht so 1:1, ne? Da ist dann der Typ und der Zampano, sagt man bei uns so, und der Rest ist dann so entweder Beiwerk oder ist ja egal,
so
dass wir eine Band sind und auch dementsprechend basisdemokratisch viel abgestimmt wird, dass wir jeder ist Chef, das kann auch nerven.
Vor allen Dingen, weil ihr halt jetzt keine dreiköpfige Band seid, sondern
genau.
da muss ein bisschen mehr diskutiert werden. Das ist fast schon eine Riesen-GroKo, würde ich sagen. Eine GroKo.
Aber das ist halt bei euch so die Dynamik auch, ne? Und die Dynamik, finde ich, schwappt sofort auch immer über.
Ja, sag's mir, ich finde es super interessant, das mal zu hören, wie das wirklich, jemand sieht. Der,
ihr kommt raus und ich habe das Gefühl, dann bin ich sofort schon.
Und du hast auch nie ein Gesicht vermisst oder so, dass
nein,
du dachtest, oder mal gespannt
sagen,
warst du vielleicht schon mal, ne? So.
Jetzt muss man sagen, ihr habt ja schon immer recht präsente, also du gehörst ja mit zu den sehr präsenten Menschen auf der Bühne. Das ist ja immer.
Dankeschön, aber sag's den anderen nicht,
nein,
sonst werde ich da wieder klein gemacht.
Nicht, ne? Ja. So, dann hast du den Stefan dann am Keyboard stehen, der ja auch irgendwie immer durch sein. Der ist ja mit den Blicken, ne? Der ist ja auch irgendwie aktiv hinter seinem
Keyboard. Der Mann mit dem Hut.
Ja, den kriegt man, ne? Gut, dann die Sänger, das hat man wohl mitgekriegt, dass die gewechselt haben, aber irgendwie, nee, es hat nie, es tut mir natürlich leid für die dann nicht mehr da, also, ne? Also bei
ja,
euch.
Das war ja deren Entscheidung.
Ja.
Und es war ja auch immer, also 99% war das immer aus, hatte diese beruflichen Gründe, so private Gründe.
Ich muss sagen, ich war sehr traurig, als es hieß, der Ron hört auf und der Joe dann da war, aber mit dem ersten Konzert habe ich gedacht, das ist so geil, dass wieder eine hohe Stimme dabei ist. Weil, das muss man sagen, die zwei tiefen Stimmen von Dr. Ringding und Ron, die waren dann auch oft nicht ganz so, also Ska hat für mich was Hohes stimmlich, so.
Und so der Klaus Huber, so die Ursongs, die waren ja auch alle hochgesungen.
Ja, und ich glaube, das ist das, was man dann immer im Ohr hatte, ne? Und das hat mir dann tatsächlich an manchen Stellen gefehlt. Und dann war ich sehr froh, als das dann...
Da sind wir wieder bei dem Punkt Fanschelte. Ja. Weil in der Zeit gab es die allermeiste.
Ja, tatsächlich? Ja. Okay, nee, ich fand, die hatten eine wahnsinnig gute Dynamik
zusammen. Ja, das war ein tolles Team, aber so, wie du sagst, das kannst du ja nicht ändern, wenn die beide so tiefe Stimmen haben und wir waren mit denen als Personen und das ist ja viel, manchmal auch wichtiger, dass eine Band sich versteht, dass Leute dazukommen, die passen, die das ganze Ding mitziehen und mitmachen.
Ja.
Haben wir jetzt nicht gedacht, so, ihr müsst euch jetzt, einer von euch muss jetzt mal hoch singen lernen. Oder geht ja auch gar nicht, weil jeder ist ja sich selbst. Und
kräftiger
und
dann, Tritt, ne?
Und dann lief das so. Ja. Und es sind auch, wie du sagst, tolle Sachen entstanden in der Zeit. Und daher haben wir es durchgezogen und haben es ausgehalten, dass wir da... Ja, so fett abgekriegt haben.
Du hattest gerade schon mehrfach gesagt, Rob, dass die Leute ja aus beruflichen Gründen ausgestiegen sind. Müsst ihr denn nach wie vor neben den Busters normalen Berufen nachgehen? Oder ist es mittlerweile tatsächlich so, dass es reicht? Wahrscheinlich nicht, ne?
Ja, also die Busters sind für mich immer so ein Drittel meines Lebensunterhalts. Und der Rest ist aber Musik. Und die dann sich beruflich umorientieren mussten oder wollten, ja, die haben das aus diesem Grund gemacht, weil sie eben nicht noch von der Musik zusätzlich leben wollten, konnten. Mhm. Und ich unterrichte jetzt, habe das aber auch lange von mir weggehalten. Ich wollte, also bin ja so Tourmusiker, zu den Busters kamen ja dann auch noch andere Projekte dazu, wie jetzt das Racing Team mit Fahr in Urlaub oder so kleinere Ausflüge in so Deutschpop wie mit Lethal Dean. Mhm. Und ansonsten waren Busters immer mein Hauptprojekt und habe dann das mit dem Unterricht angefangen, weil ich eben auch nicht jetzt in eine Schiene rutschen wollte von wegen so zu viel Covermusik oder so. Ne? Ich bin jetzt halt vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, habe halt da immer so meine Bands gehabt, die ihren eigenen Kram machen und das hat mich auch am meisten interessiert. Außerdem gibt's für die Posaune überhaupt keine Lektüre im Coverbereich, dass es irgendwie mich so wirklich groß interessieren würde. Ne? Also ich denke, da ist Saxophon dann doch vielleicht das bessere Instrument. Aber wir anderen sind mit der Musik und deswegen haben wir auch noch diese Band, weil für uns es dann auf eins steht, selbst eine Band zu haben, Musik zu schreiben, zu erfinden, auf Tour zu gehen und den Rest in entweder anderen Bands oder eben mit dem Unterricht abzudecken. Ja, und da,
also jeder macht eigentlich die ganze Woche was mit Musik, sei es im Studio, andere Bands, Unterricht.
Ja. So kann man sehen.
Seid ihr Berufsmusiker?
Sind wir.
Was das sind, genau, ein Ding, was zu eurem Job dazugehört.
Genau. So. Ja, oder wofür wir uns auch frei halten. Ne? Du musst ja dann sagen, klar, die Tour im Winter gehört uns und wenn es heißt neues Album, dann müssen auch mal Sommerferien herhalten oder irgendwie müssen wir es hinkriegen, dass, weil wir auch noch Familie haben und so, dass man das auf die Reihe kriegt, ja. Aber das, Musiker. Mhm. Definitiv.
Ja, genau die Frage hatten wir in unserer ersten Folge des Pitcher-Podcasts, nämlich dem Joe, schon gestellt. Hör mal, wie macht man das, wenn man so mehrere Bands hat, das alles unter einen Hut zu kriegen? Und wenn ich mich recht entsinne, war die Antwort, man muss halt gucken, die eine Band ist halt wichtiger und die andere ein bisschen unwichtiger und dann muss man das einfach so gegeneinander abwägen, wenn ich es richtig noch weiß.
So habe ich das gesagt?
Ich weiß, ich sagte, wenn ich das richtig noch weiß, aber wie würdest du es denn sagen, damit die Leute nicht Folge 1 nochmal hören müssen, die ja auch kein Intro hat?
Also das Gute ist, wie du jetzt schon gesagt hast, dass wir über den Winter immer die Busters-Tour haben. Das ist immer ein fixer Zeitraum, nach Weihnachten bis mindestens Ende Februar. Und dann weiß man, dass man da auf jeden Fall schon mal Platz für die Busters hat. Und im Sommer muss man halt so ein bisschen schauen. Und bisher hatte ich noch nie die Gefahr, dass das irgendwie kollidiert ist. Also das hat immer gepasst. Deswegen, ich mache mir da mal Gedanken drüber, wenn es wirklich mal so weit ist. Aber bisher passt es ganz gut. Einmal war sogar der Fall, ich glaube, da hatten wir es auch im ersten Podcast drüber. Oder wie es wäre, wenn wir auf dem gleichen Festival spielen würden. Das war in der Zwischenzeit tatsächlich so. Da habe ich am ersten Abend mit den Busters gespielt und am zweiten Tag mit Megaton. Das war, fand ich dann doch ziemlich witzig. Und das Geile war, die Leute haben das nicht verstanden. Ich hatte eine Unterhaltung am Merch am nächsten Tag. Da sagt einer, also wir haben am Freitags mit den Busters als letzte Band gespielt. Und mit Megaton irgendwann mittags am nächsten Tag. Und dann kam einer her und sagte so, ja, schade, dass bei euch nicht so viele da waren. Du hättest gestern Abend mal bei den Busters da sein müssen. Und ich so, ah ja, geil. Das fand ich total witzig.
Oh, toll. Was ist denn das für eine Band?
Ja.
Die schreibe ich mir mal auf.
Und jetzt stell dir vor, auf dem gleichen Festival spielen noch die Broilers und ist die Verwechslungsgefahr einfach dreimal so. Das hatten wir auch in der ersten Folge sehr intensiv. Richtig. Ja, aber ihr hattet jetzt die Tour. Und jetzt kommen die Sommertermine. Wahrscheinlich Festivals nehme ich an oder auch eigene Konzerte. Wie sieht euer Sommer denn aus dieses Jahr?
Also es geht, glaube ich, gleich nächsten Sonntag los. Also nicht diesen, sondern die Woche drauf. Da sind wir in Hamburg beim Hafengeburtstag.
Ah, schön.
Genau, also ich bin sehr gespannt. Soll ja das größte Hafenfest der Welt sein. Bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Und dann ansonsten natürlich Festivals, aber auch ein eigenes Konzert. Ich glaube, das in Kassel, Kulturzelt ja. Kassel, da sind wir alleine. Ansonsten überall mit anderen Bands.
Geil.
Ja, ist keins hier in der Gegend.
Coesfeld, wo ist das denn eigentlich?
Coesfeld ist im Westfälischen, ist nicht, ja, so, weit.
Ist nicht so weit.
2 Stündchen würde ich schätzen, ja, von hier aus.
Ja, komm. Ja, linke Arschbacke, oder? Okay. Bleifuß.
Wann ist das?
Ja.
Hat jemand ein Handy da?
Ja, pass auf, wir können gucken.
Ich glaube, ich würde Juli schätzen, aber mein Handy ist nicht da.
Bastos Coesfeld, ja, aber ansonsten sind die Bastos doch garantiert Ende des Jahres wieder im Zack, oder?
Ja, nicht? Das ist es, weil du auch auf sagtest, ob wir eigene Konzerte haben. Also wer jedes Jahr tourt und da 20 bis 25 Termine, der muss eigentlich im Sommer, brauchen wir gar nicht mehr an den Start zu gehen mit eigenen Sachen. Ja, da ist Kassel, das hat noch in so eine Lücke gepasst, also ja. Da war noch ein weißer Fleck. Aber ansonsten, wo wir so eingeladen werden und...
Rock am Turm, umsonst und draußen, in Coesfeld am 14. Juli. Ach, genau. Freitag, 14.07. Mhm. Rock am Turm in Coesfeld.
Da werde ich mal mit meinem Mann verhandeln.
Oh. Und da von hinten kommt die Bestätigung, dass es stimmt.
Das ist
sehr
stimmt.
Gut, wir haben richtig recherchiert. Das ist immer toll, wenn man die Bestätigung
aus dem Off
bekommt. Ist die Zusage, bekommt. Dass ihr kommen könnt,
gehen
oder?
Wir da hin? Ja, eben. Da müssen wir... Ja.
Super. Also, wenn ihr am 14. ins Pitcher wollt, Pitcher, fahrt einfach nach Coesfeld.
Genau, vielleicht. Wir sind in Coesfeld. Wer uns dort besuchen möchte, ja, bitte.
Auch eine super Idee.
Schön.
Ja.
Wir freuen uns.
Guter Veranstaltungstipp. So. Umsonst und draußen.
Eben.
Rock am Turm.
Also von daher nicht mal Eintritt bezahlen. Was umsonst und draußen Konzerte?
Ja, ich wollte euch gerade einladen, aber
wollen wir dann nicht. Genau, ich kann es auf die Liste schreiben.
Ich lege trotzdem eine Gästeliste aus, damit es einfach Stil hat. Ne?
Ja, für Gefühl. Nee, aber umsonst und draußen Festival, was ein Ding zu Studizeiten. Da gab es noch in Bonn Rheinkultur zum Beispiel, war ja so ein legendäres Ding. Irgendwie.
Legendär, da war ich auch super gerne. Ja, das Horst.
Ich auch, wissen tue ich es nicht. Aber
Horst in Mönchengladbach.
Ja, auch vom Namen her definitiv ein Begriff.
Auf der Rheinkultur waren die Bastos zweimal sogar, glaube ich. Und einmal davon war so legendär, wo dann diese, ist da auch ein Zelt, oder? Wurden da so die Seiten geöffnet? War das nicht?
Das kann sein, ja.
Und dann
schon weit.
Ja, ja, also wir machen ja schon eine Weile. Ja.
Dann, also. Weil nachher war das so groß, da war das wirklich, da hatten die auch 2 Bühnen, glaube ich.
Ja, ja,
ne? Oder 3 sogar.
War ja und ein riesen Ding irgendwie.
Ja. Ja, in Gladbach, das Horst-Festival hatte auch 2 oder 3 Bühnen. Da habe ich tatsächlich mal Materia gesehen.
Ach.
Ja, also da waren ja, und einmal waren Kraftklub zum Horst eingeladen und in dem Jahr sind die durch die Decke gegangen und dann war da irgendwie totale Überlauf beim Horst. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt spielen konnten, weil das so dann kompliziert wurde, weil die dann irgendwie plötzlich Stars waren.
Ja.
Ja.
Ich erinnere mich auch noch, ich habe die mal gesehen, die waren irgendwo mal in einer TV-Show, wo die auch noch nicht bekannt waren. Da dachte ich erstmal, was ist das denn? Also ich konnte anfangs gar nichts mit denen anfangen, aber jetzt bin ich auch echt Fan. Also ich finde es echt geil, was die jetzt machen. Aber am Anfang, ich erinnere mich noch, da waren die Outfits auch noch nicht so richtig geil. Die waren so selbst gekauft und irgendwie hat es noch nicht so ganz gepasst, aber trotzdem schon so uniform.
Ja.
Und ich habe es damals überhaupt nicht verstanden, was soll hier bitte Indie mit Rap-Gesang.
Ja.
Aber mittlerweile, also ich höre das regelmäßig an, also auch das neue oder das aktuelle Album finde ich tierisch.
Ja, ziemlich klasse. Ich hab die angesagt, kurz bevor die durch die Decke gingen, und zwar Bochum Total Festival, donnerstags, erste Band, 17 Uhr. Da standen 15, vielleicht 20 Leute vor der Bühne. So, weil die noch keine Sau kannte einfach. Aber wenn du bei dem Konzert warst, weißt du, so, das sind so die Legenden.
Die guten Momente.
Die guten Momente, richtig. Passiert euch sowas eigentlich auch noch, dass ihr irgendwo vielleicht, keine Ahnung, falsch gebucht werdet, weil irgendwer sagt, oh, Bastos, das klingt doch nach, keine Ahnung, A Cappella-Gesang. Ist euch sowas, passiert euch sowas noch irgendwie,
dass
ihr dann auch vor wenigen Leuten, ja, okay, ganz klare Antwort, erzähl.
Oh mein Gott, es war letztes Jahr, ich sag nicht wo, es war eine Privatfeier. Wir wurden gebucht, es war aber in einem Club, bei dem wir auch immer auf Tour unterwegs sind. Und es war eine Firmenfeier und der Chef von dem Laden und irgendjemand hat uns da empfohlen, ja, buch doch mal die Bastos. Und ich dachte bis zu dem Tag, als wir dort aufgeschlagen sind, dass da irgendwie Fans in der Firma sind, aber dem war nicht so, die wussten nicht, wer wir sind. Oh, und auf der anderen Seite des Clubs war da so ein Buffet aufgebaut, wo die essen konnten und so, und im anderen Raum haben wir gespielt. Und dann waren da auch nur anfangs so lass es vielleicht 20 Leute gewesen sein und wir fangen an und die verlassen alle den Raum. Und es war keiner da, also nur noch ganz wenige paar haben so aus Mitleid getanzt. Und irgendwann hören wir so unseren Techniker über unser In-Ear-System reden. Ja, Leute, wir haben ein Problem. Dem Chef ist es viel zu laut. So.
Oh Gott.
Auch das noch, ja. Und eigentlich, ich hatte am Tag danach habe ich mit Rob zusammen noch in Bayern mit Fenzel zusammen gespielt. Und am dem Tag danach war unser Heimspiel in Wiesloch. Also hatte ich eigentlich vor, alle Tage nüchtern zu verbringen, weil ich noch ein paar Tage vor mir hatte. Aber bei dem einen Instrumental-Song bin ich in eine Backstage gerannt, habe eine Flasche Wein genommen, habe die erstmal zur Hälfte abgepumpt, weil sonst hätte ich den Abend wahrscheinlich nicht überstanden. Absolut, es war wirklich die Hölle. Es war die absolute Hölle.
Aber ihr habt durchgezogen dann?
Natürlich haben wir durchgezogen. Nur bis auf die Zugabeblöcke, also. Die haben wir dann nicht mehr gespielt, weil hat ja keiner gerufen. Und aber das war auch das Einzige, wo ich mich jetzt dran erinnern kann. Nicht, dass sowas jetzt regelmäßig passiert, aber das war so die aktuelle legendäre Geschichte.
Aber das ist halt krass, dass das nach über 30 Jahren halt noch passiert. So, das finde ich mega heftig einfach, dass es noch Leute gibt, die noch nicht mal euren Namen irgendwie so wirklich gehört haben. Das ist echt krass, weil eigentlich, ich meine, wenn man euch googelt, es steht immer dahinter dieser Satz, die deutschen Ska-Legenden. So. Lest ihr das gerne oder sagt ihr so, oh, ey, boah, das ist schon sehr, aber eigentlich ist es schon geil, oder?
Ich finde es eh mal schwierig. Ne? Also ich bin ja noch nicht so lange dabei, ich habe jetzt fünf Jahre und ich meine, diesen Legendenstatus haben natürlich die anderen aufgebaut. Ich bin nur der Glückliche, der sich in dieses gebaute Nest reinsetzen darf. Aber natürlich schön, wenn man das über das Nest, in dem ich jetzt drin sitze, schreibt.
Jetzt machst du dich aber klein, ne? Ja. Also du brauchst ja schon Leute, die zu uns passen und die auch selbst was zu sagen haben und was Gutes machen, so, ne? Ja, weil Joe ja jetzt auch viele Stücke vom neuen Album geschrieben hat. So, das ist nicht immer so gewesen, dass wenn Musiker getauscht haben, dass dann die kamen, auf einmal ein ganzes Album beeinflusst haben. Ne? Also so, das braucht es auf jeden Fall, um so weitermachen zu können. Und Legende zu sein, Legenden sind doch tot meistens, ne? So
sind, ich weiß gar nicht, ob der Begriff Legende damit mit der Definition fest zusammenhängt, aber Legenden sind oft tot, da hast du gar nicht so
recht drauf. Nicht auch die Verbindung lebende Legende?
Ja, richtig, ja,
man müsste dann
die lebenden Ska-Legenden
dabei schreiben. Du musst es dazu sagen.
Ja, dann ändern wir das einfach, wenn das bei Wikipedia steht.
Ja. Nee, es stand nicht bei Wikipedia, es stand irgendwelche Artikel oder generell, wenn irgendwelche Zeitungen auch, es war irgendein Artikel in einer Lokalzeitung bei euch aus der Ecke irgendwie, wo das halt auch drin stand, es war nicht das Wieslocher Tageblatt, wahrscheinlich gibt es das auch gar nicht, aber irgend so eine Postilla war es halt.
Also es gibt.
Ja, die Band ist jetzt 36 Jahre alt im Mai, ne? Also würde ich sagen, das ist ja schon ein ganzes Leben. Ja,
definitiv, also das ist
da sehr kann lang. Man auch mal totgeglaubt sein.
Oh ja. Ja, aber 36 Jahre, das ist halt echt. Ich finde es krass, 36 Jahre als, und ich meine, angefangen ja als Spaßprojekt so, also dass es nach 36 Jahren da noch weitergeht. Ich meine, hättest du damals gedacht, Rob, dass ihr noch nach 36 Jahren als Band zusammen
seid? Naja, sagen wir mal so, ich bin erst 34 Jahre dann dabei und bin so ähnlich wie beim Joe. Ne? Ich kam dann auch und dachte, gut, die Arbeit ist ja schon getan. Ne? Also die Band ist ja schon was und ich kann jetzt so easy mit einsteigen. Daher meinte ich, ich bin ja auch jemand, der dann später dazu kam. Ne? Also mit Laurel Aitken gab es damals eine Zusammenarbeit, den der damalige Posaunist Jan Brahms aus London geholt hatte und gesagt, der sitzt da rum, hat keine Kohle, ist ein armer Kerl, so, aber ein super Musiker. Und mit dem wurde dann dieses Couch Potatoes, das zweite Album, aufgenommen. Und zu dieser Tour kam ich dann so dazu. Es gab schon Warnungen, ne, natürlich von um mich herum, willst du als Musiker, eine brotlose Kunst, lass doch und so. Und ich bin da immer meiner Leidenschaft gefolgt. Also ich brauche auch nicht viel, ehrlich gesagt. Ja, also wenn solange der Kühlschrank voll ist und das Auto fährt, bin ich erstmal zufrieden. Also natürlich glaube uns gibt es noch, weil wir natürlich immer von dem ganz großen Ding träumen. Andererseits gibt es uns wahrscheinlich, weil das noch nie stattgefunden hat. Ne? Also wenn es da mal einen Hype gäbe oder irgendwie was, wo man so durchbricht, dann ist ja mal die Frage, etabliert man sich oder ist es danach auch wieder vorbei? Ne? So, weiß nicht. Das ging aber auch, das war wie ein Rausch. Ne? Bis Corona waren das so 30 Jahre, da habe ich nicht nachgedacht darüber. Keine Sekunde, das war einfach so. Da waren 18 Alben, fahre in Urlaub, dann auch so ganz große Sachen dabei, da gab es nie Zweifel, dass das geil ist, was ich da mache und dass ich davon leben kann und dass es schön ist. So. Und dass es am Ende dann schon so lange ist und es sich komisch anfühlt zu sagen, ich bin jetzt erst seit 34 Jahren dabei, ist irgendwie so fast schon wie so ein Witz.
Na gut, klar, und dann kam ja diese Vollbremse durch Corona, aber ihr hattet auch, und das finde ich sehr bemerkenswert, da gab es dieses Kulturförderding aus Baden-Württemberg, glaube ich, ne? Und da habt ihr auch viel drüber gepostet, weil die haben euch auch wieder geholfen, dann quasi nach Corona wieder durchzustarten, richtig?
Ja. Also das war so ein Förderprogramm, wo wir einfach auch Gelder bekommen haben, womit wir dann arbeiten konnten, die wir dann auch für unser Album nutzen konnten. Das waren
Videos,
natürlich Videos und so weiter. Natürlich.
Geil.
Das war natürlich sehr wichtig, ne, weil natürlich ganz lange nichts reinkam. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass wir das bekommen haben.
Ja, also jeder einzelne Musiker hat ja an diese Unterstützung quasi oder darauf zählen können, wenn man sich da ordentlich angemeldet hat und abgefragt hat. Was ein bisschen schade ist, dass sie dann davon ausgingen, dass das, was wir jetzt bekommen haben, reicht so, aber dass man dann so eine also stell dir vor, du hast eine Kneipe und machst 3 Jahre zu. Ja,
das kann ich mir sehr
dann,
gut vorstellen.
Und dann machst du wieder auf.
Lachen aus dem Hintergrund, komisch.
Und dann geht's weiter und dann tun alle so, ist doch wieder, ne? Also ich meine, als Band hast du dann wahrscheinlich auch nichts rausgebracht, weil du es gar nicht mehr promoten konntest. Es waren ja auch viele Bands, die ersten haben es noch rausgebracht, weil sie dachten, der Spuk ist im Herbst vorbei. Ja, und damit war auch meistens für deren Musik und für deren Alben und kreative Arbeit und jeder weiß, was so ein Album auf die Beine zu stellen, was das überhaupt für einen Energieaufwand bedeutet, ja. Und auf einmal kannst du es nicht promoten, weil das normal auf der Straße passiert, bei Konzerten, im 1:1 mit dem Zuhörer oder mit dem, der das feiert, ja, so. Und ja, dann sind diese Hilfen halt trotzdem ausgelaufen und wir können jetzt schauen, dass wir selbst unsere ganzen, das wieder zum Laufen bringen. Also wie gesagt, für die Bastards fulminant diese Tour, die Wiedereinstiegstour, vielleicht war das auch so ein Freedom-Gefühl. Ich habe da in der Zeit kein Mal noch diese, weder Verordnungen noch das Wort Corona noch irgendwas im Kopf gehabt. Ja. Und das war das erste Mal wieder, ja. Es war ja sehr super präsent und dann ging die Tour los und dann war das auf einmal eine Bastards-Tour. Und nichts anderes. Nicht so, jetzt wir dürfen und so, aber vielleicht hat deswegen auch die Musik so gut gegriffen, die wir da vorher auch aufgenommen haben, ja, dass man da auch gespürt hat, da war was zu sagen, da war Kraft da, da haben wir uns gesammelt und gesagt, so jetzt aber raus und danke nochmal an alle, die das mitgeturnt haben.
Und die Stimmung in der Band ist zurzeit auch so gut, also wie schon lange nicht mehr. Also wir sind wirklich so, also ich habe jetzt auch das erste Mal so ein Gefühl, dass wir so ein richtiges Team sind, dass wir uns alle einfach richtig gut verstehen und das einfach auch extrem viel Energie auch nochmal gebracht hat, da auf Tour zu gehen. Ja. Deswegen, also das hat uns auch alle, also alle wollten einfach raus, dementsprechend war die Stimmung gut und dann die Platte und endlich das neue Zeug vorspielen. Da war auch nochmal viel, viel Energie von unserer Seite aus.
Ja, das ist schön. Ich meine, es waren Kackjahre, aber irgendwie ist es dann schön, wenn noch am Ende noch sowas Positives rausgezogen werden kann. Irgendwie. Das finde ich persönlich auch ziemlich geil. Habt ihr denn in dieser Zeit auch so Sachen gemacht wie Autokino-Konzerte oder so ein Krempel? Habt ihr nicht? Nein, okay.
Also wir haben wir haben so 2 Scherzvideos aufgenommen, wo jeder zu Hause. Also jeder zu Hause das Zeug aufgenommen hat, das sowohl seine Instrumente eingespielt hat, als auch sich dann mit dem Handy gefilmt in irgendwelchen witzigen Situationen, was aber ehrlich gesagt so im Nachhinein betrachtet so ein bisschen die Verzweiflung war.
Ja, da wurde doch so ein Wort erfunden, heißt es Cringe?
Cringe, genau. Cringe.
Ja, genau.
Ja, genau, das trifft es ziemlich auf den Punkt. Und,
wobei ich weiß, dass ich mich sehr gefreut habe, als ich das gesehen
habe. Ja, also ich glaube, die Leute haben sich gefreut, aber so im Nachhinein denke ich so, ja, das war wirklich der verzweifelte Ruf, wieder spielen zu dürfen. Und unser Orgler Schramme hat auch irgendwie so ein Rezept als Song veröffentlicht, wie man sich selbst Desinfektionsmittel basteln kann.
Auch nicht verkehrt.
Ja, war eigentlich eine coole Idee. Aber ja, also die Zeit, ich habe sie eh schon so gut wie gelöscht, deswegen ja, kam es mir auch gar nicht so lange her vor, als wir uns das letzte Mal gesehen haben.
Ja, ich sag mal, ihr seid auch eine Band, ich kann mir nicht ein Busters-Konzert als Out, das funktioniert
nein,
nicht. Bei euch
funktioniert das nicht. Die Leute, das haben wir, also da haben sich ja Kollegen auch ziemlich reingesteigert, haben tolle Videos rausgebracht. Ich war zum Teil auch wirklich so Respekt, ja, also ganz schöne Aufnahmen von Akustikkonzerten, von sowas in die Richtung hatten wir kurz mal angedacht und dann. Aber was sind denn die Busters und was macht uns aus? Und das ist eben, also zusammen mit dem Publikum eins zu werden und nicht so zu performen. Ja, also.
Ja, wir waren tatsächlich auf einem Autokino-Konzert bei den O'Reillys. Das ist eine Irish-Punk-Band. Und das war schon echt, das war auch cringe. Denn wir saßen ja im Auto und dann lief das über eine Autoradio. Frequenz,
das wollte ich gerade fragen.
Die man einstellen musste. Mhm. Und dann war es unfassbar witzig, wenn man auf Toilette gegangen ist. Da war halt ein Toilettenwagen. Das war so gut wie stumm.
Oh je.
Ja, weil das ja, es gab ja keine ne, genau, du hast nur das und hast die ja, aber also, auf der Bühne ja. gesehen und bist wieder ins Auto und es war mega abgemischt, ja. Und dann bist du wieder so raus. Aber das war schon, aber wenigstens kann man sagen, wir haben das erlebt. Ja.
Und wenn dann dein Auto nicht mehr anspringt, weil du die ganze Zeit das Autoradio anhattest, wie es bei mir bei meinem Autokino-Konzert passiert ist, war das auch ein sehr lustiges Ding am Ende dann tatsächlich.
Da haben wir nicht drüber nachgedacht.
Also mit meinem alten Astra wäre das auch in die Hose gegangen und zudem wäre der Sound auch ziemlich scheiße gewesen.
Oh ja, das kommt oben drauf. Aber das Schöne ist, dass die Phase ja vorbei ist. Ja. Gibt es schon die Termine für eure Wintertour eigentlich? Ich meine, zack, irgendwann zwischen Weihnachten und Februar.
Dezember und Februar, genau.
Also ich kann sagen, 30.12. Köln, bin ich mir ziemlich sicher.
Ich mir auch.
Und 28.12. Bremen Schlachthof. Da bin ich mir auch ziemlich sicher.
Also die
sicher.
Ersten vier sind immer gesetzt. Es geht los mit am 27. mit Frankfurt, 28. Bremen, 29. Bielefeld. 30. Köln. Und danach wechselt es immer. Und da haben wir noch auch jetzt bisher auch noch keine konkreten Termine.
Ja, aber ist quasi alles schon angedacht, reserviert. Da wird jetzt noch ein bisschen hin und her geschoben und dann kommen die auch schon bald.
Also Düsseldorf war immer ganz lange um den 20.01. rum.
Waren wir diesmal nicht im Februar?
Sogar? Diesmal wart ihr im Februar, hat mich fertig gemacht.
Ja, eine Woche vor Karneval war es. Weiß ich noch ganz genau tatsächlich. Ich war zwar nicht da, aber den Termin habe ich noch im Kopf. Nein, aber wenn ihr so feste Termine habt, also ihr habt dann diese festen Tourtermine für den Winter und dann im Sommer, wie baut ihr dann zwischendrin die Arbeit am neuen Album ein? Weil ich sag mal, so ein Kreativprozess, da kann man nicht sagen, so wir von April bis Juni schreiben wir am neuen Album. Das funktioniert ja eigentlich so nicht. Wie ist das bei euch? Schreibt ihr dann vielleicht auf Tour oder wie ist das?
Also ich kann jetzt von mir sprechen, ich arbeite da immer dran. Mhm, ne? Also ich habe jeden Tag meine Gitarre in der Hand, spiele da so ein bisschen vor mich hin und wenn mir da eine spannende Melodie in den Kopf kommt, dann speichere ich die mir auf mein Handy ab und dann habe ich da nach 2 Jahren, wo unser Albumturnus ist, einfach ganz, ganz viele Soundfiles auf meinem Handy, die ich dann mir nochmal durchhöre und bei allem, wo ich denke, das könnte Sinn machen, setze ich mich an meinen Rechner, wenn ich nicht zu faul bin und nehme das Ganze mal so ordentlich auf mit einem Demo und gehe dann damit ins Studio. Und also ich glaube als Komponist ist das einfach so, dass man einfach dauer funktioniert, so, weil man kann das ja nicht stoppen. Ist ja so ein kreativer Prozess. Und deswegen ist dann quasi auch immer Material da, wenn es soweit ist. Mhm. Genau. Und das Einzige, was dann so ein bisschen anstrengend wird, ist dann eben ins Studio wirklich zu gehen, da alle zusammenzutrommeln, alles einzuspielen und so weiter. Vor allem die Gesangsaufnahmen sind für mich immer besonders anstrengend. Aber so diese Songschreibprozesse, die finden immer statt.
Das heißt, es kommt auch erst die Musik und der Text kommt dann irgendwann hinterher? Oder gibt es auch so, dass du schon mal... Ja, dass du so Textfragmente oder so Textideen hast, die du auch irgendwo aufschreibst oder festhältst? Oder wie läuft das?
Also wenn ich meine Demos dann aufnehme, dann singe ich immer so eine Art Kauderwelsch. Das ist eben eine undefinierbare Sprache, aber zwischendurch kommen schon immer mal so ein paar Wörter durch. Und meistens wird dann um diese Wörter drumherum geschrieben, weil irgendwie kommen die ja nicht ohne Grund. Irgendwie verbindet man ja dann irgendein Gefühl, was die Melodie ausstrahlt, mit irgendeinem Wort oder auch mit einem Satz. Und dann orientiert man sich dann doch oft daran. Also bei meinen Songs ist es immer so, dass zuerst die Musik da ist mit Kauderwelschgesang, wo dann nachträglich dann der Text draufgeschrieben wird.
Ja, Worte wie Wurstsalat zum Beispiel kommen zum da Beispiel, bestimmt drin vor.
Genau. Jetzt so wollen wir unser nächstes Album nennen. The Busters ja. mit Wurstsalat.
Ja, ich find, das ist ein super Titel.
Ich denke, ja. da kommt auch viel aus dem Unterbewusstsein, ne, wenn du das eben so machst. Ich mache das genauso. Ich habe so spiele meine Harmonien auf dem Klavier, habe dann eine Melodie, die ich dazu singe, nehme das auf. Ganz bewusst, ja, da liegt dann immer ein Handy und habe jetzt auch angefangen, schon nach der Tour da wieder konsequent dran zu gehen. Also es braucht aber auch Disziplin, ne? Also das ist die Frage, ob man einen Termin hat oder nicht. Und im Moment gibt es ja keinen. Wir haben jetzt ein Album rausgebracht. Für uns kommt dann die Mitsing-Tour, nennen wir das immer. Nächste Tour, also kennen die Leute dann die Stücke schon. Weil sonst fahren wir ja los und keiner kennt die Stücke, weil wir ja durch unsere große Radiopräsenz und auch im Fernsehen da immer ganz gut vorgreifen können. Ja?
Musikvideos überall.
Genau. Und mit den Texten, es kommt drauf an, ich hatte jetzt einen Titel, eben den deutschen, Liebe, Liebe. Da war das so, dass wirklich Liebe, Liebe so da stand erstmal. Und auch mit der Melodie hatte ich das auf dem Fahrrad fahrend irgendwann mal drauf gesäuselt, war kaum zu verstehen durch den Wind. Aber das wurde dann der Song, weil das so Fragmente sind. Da bist du dann später froh, wenn du die noch hast, wenn du dann anfängst zu gucken, okay, wir müssen jetzt ans Album gehen und so, dann ist es ganz spannend, ja, dann nochmal durchzuhören, was man da so übers Jahr verteilt irgendwann mal aufsingt. Ja.
Was ich aber auch sagen muss, nochmal, um auf Corona zurückzukommen, in der Zeit habe ich überhaupt nicht funktioniert, was Liederschreiben angeht. Also ich brauche da schon auch immer so ein Ziel vor Augen, die Tour kommt oder das Album kommt oder man kann wirklich sinnvoll arbeiten. Und weil man einfach nicht wusste, wohin das Ganze führt und wann das ein Ende nimmt, hat es überhaupt nicht geklappt. Ne? Also auch wenn ich Gitarre gespielt habe, da kam nichts. Das war auch total verrückt, dass es dann derzeit so war.
Gut, wahrscheinlich auch, weil so viel Input von außen fehlt. Ne? Weil sonst nimmst du irgendwas wahr oder bist irgendwie unterwegs und so sitzt du halt zu Hause und guckst dein Netflix an. Oder?
Wahrscheinlich auch, aber ich war einfach auch unmotiviert. Weil ja, okay, ich, klar. Man war so ein bisschen so schon wofür? So... Ja, richtig, ja? Wofür?
Also
ja.
Kein Bock, ja.
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 Ich glaube, so ging es vielen von uns. Ah, okay. Da ja gleich, die Busters sind ja nicht nur für unseren Podcast hier, sondern sie erledigen direkt gleich zwei Termine auf einmal, sind nämlich gleich auch Gast beim wunderbaren Markus Schönhoff und der Pitcher Talkshow, die ihr übrigens nur live im Pitcher erleben könnt. Die wird nirgendwo ausgestrahlt oder gestreamt, aus Gründen, wie Markus sagen würde, aber dafür könnt ihr sie live und in Farbe im Pitcher erleben, immer am letzten Dienstag im Monat.
Und ihr könnt euch schon mal vorbereiten. Ich bin mir sicher, er wird euch die Frage stellen, wer euren Wikipedia-Eintrag geschrieben hat.
Das war bestimmt eine KI. Naja, dazu später mehr.
Okay, gut, wir wollen nicht vorweggreifen, aber wir haben natürlich noch den Fragen-Quickie, der jetzt bei zwei Gästen zu einem 10-Fragen-Quickie wird.
Von meinen Vorbereitungen.
Hast du nicht eine gestellt?
Nein.
Warum machst du das denn nicht, Claudia? Ja, einfach reingrätschen.
Ja, wir waren im Fluss. Das war doch ein guter Flow. Warum soll ich den denn unterbrechen? Wir haben doch viele.
Ja, weil diese Fragen von dir als Fan, der sagt, das sind meine Metallica. Du hast dir so viele Fragen ausgedacht und nicht eine gestellt. Du wirst diese Fragen nie beantwortet.
Aber diese
haben.
Eine möchte
wir kommen jederzeit gerne nochmal.
Ja, okay. Also,
zur 50.
Wir sind ja nicht aus der Welt.
Zur 60.
Zur goldenen 50. Hochzeit.
Immer zu jedem Runden. Aber jetzt stell doch die eine Frage, die du immer stellen wolltest.
Die eine Frage
wollen.
Muss ich stellen.
Stell sie doch einfach, Claudia.
Es gibt
lass sie nicht unterbrechen.
Eine The Busters Rentnerband, nennen wir sie mal. Sind die mal eure Vorband? Irgendwann können wir damit rechnen.
Beim Jubiläum waren sie waren das schon zweimal sogar. Einmal auf beim 15-Jährigen, einmal 25-Jährigen. Also die sind ja aus Gründen damals ausgestiegen, eben um ihrem Beruf nachzugehen. Meistens haben die am Wochenende, wollen die sich erholen oder sie haben Wochenenddienst. Also wird wahrscheinlich eher schwer. Aber es gibt ja immer wieder, und es gibt immer die Kooperation. Ja, der Joe hat ja jetzt da schon ein paar Mal im Sommer mitgemacht. Leider konnte ich nie, aber bei gewissen Aktionen, dass man mal, oder der Matthias ist mal irgendwo aufgetaucht oder Stefan, Keyboard.
Ja.
Mann mit dem Hut ist dann eingesprungen, weil irgendwas war.
Ja, das also, hatte ich nämlich letztens
das
gesehen.
Ist ja, ja, wahrscheinlich wollen schon auch die Ersten so die Weichen stellen, dass man dann da dazukommt, wenn man mal bei den.
wenn man auch in Rente geht.
Genau, wenn die Rente angesagt ist.
Ja, gut, das wäre so meine Frage gewesen. Okay, das hätte mich gefreut. Jetzt kommt der 5-Fragen-Quickie.
Machen wir jetzt einen 5-Fragen-Quickie oder einen 10-Fragen-Quickie, weil sie ja zu zweit als Gäste sind. Den 5-Fragen-Quickie hast du ja entwickelt, als wir meistens nur einen Gast hatten. Machen wir bei zwei Gästen so, dass sie beide die Frage beantworten müssen? Oder reicht uns eine Antwort? Wie würdest du es handhaben wollen?
Wir machen
im
Wechsel, oder?
Im Wechsel oder der, dem zuerst was einfällt, oder antwortet. So. Oder wenn beide antworten wollen, dürfen auch beide. Wir machen es einfach total wild, wie ihr wollt.
Ich finde es super. Vor allem
total weird. So. Bitte schön,
was weiß, ich kenne sowas.
Ja, jetzt
ich habe mich jedes Mal gefragt, ob mir da so schnell was einfallen würde.
Ja, die sind auch ganz schrecklich, die Fragen. Okay. Das haben wir schon oft zurückgemeldet.
Ach du Scheiße.
Gekriegt.
Okay.
Ihr hört unseren Podcast wohl nicht, fällt mir gerade auf.
Hm. Ah doch, jetzt wo du sagst, fällt es mir wieder ein.
Ja, ich kenne ja alle Fragen schon, dann bin ich raus. Ne?
welches ist euer Lieblingslied und was bedeutet es euch?
Von uns?
Nee. Also könnt auch eures nehmen, aber...
Also ich bin da so offen, ich würde jetzt mal spontan Wonderwall von Oasis nennen, weil ich das Lied liebe und mit Noel Gallagher auch mal auftreten durfte in Köln, heißt es Luxor, ja, ne?
Ja.
Genau, da hat er eine Local Brass Section gehabt und ich war da. Und hab Posaune gespielt. Cool. Nein, aber meine Posaune hat einen Schaden.
Okay, krass.
Also ich kann mich da auch auf gar keinen Song einigen. Ich habe so viele auch, also das ist ganz schwierig.
Okay, das ist okay. Wir sind ja jetzt...
Wir haben ja eine Antwort.
Zwei, ja, genau. Zum Glück, danke.
Auf welches Talent, das nichts mit Musik zu tun hat, seid ihr besonders stolz?
Also ich habe während Corona die Zeit genutzt, ich habe da eine Wohnung geerbt und die habe ich quasi nur mit so 5 Freunden komplett selbst kernsaniert. Und ich dachte bis vor Corona, dass ich 2 linke Hände habe und überhaupt nichts kann handwerklich. Ich habe wirklich schon Schwierigkeiten gehabt, Nagel gerade in die Wand zu schlagen und das ist ganz, ganz gut geworden und darauf bin ich ziemlich stolz.
Das ist so Baden-Württemberg, irgendwie ist geil. Sehr schön, er kann auch schaffen. Kann schaffen. Ja, ja. Was ist es bei dir, Rob? Was ist so ein Talent, was nichts mit Musik zu tun hat, wo du sagst, ey, mega.
Ach, ich habe so viele Talente, was soll ich denn jetzt auspacken? Also ich habe früher Motoren zerlegt. Also ich habe mein Mofa frisiert und hatte dann eine 50er, die ich an einem Tag auf 115 hochgetunt hatte, was dann Dorfgespräch war, auch so die nächste Woche.
Bei der Polizei?
Auch bei der Polizei. Ich habe dann Fahren ohne Führerschein und Ordnungswidrigkeitspunkte, ich glaube 12 war mein Rekord insgesamt gehabt. Aber davor ist ja die Leistung, ne? Also das Tempo und dass die Maschinen überhaupt liefen. Also vielleicht ist es sowas, was mich dann stolz gemacht hat.
Weil hattest du auch die Stange vom Lenkrad bis zum Sattel, damit das nicht auseinanderfällt?
Na, ich hatte einen ganz hässlichen gedrehten T-Lenker. Sorry, okay. Und das auf einer Enduro. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Also ja. Im Nachhinein ist furchtbar anzusehen.
Cringe.
Aber was schön war, ist cringe.
Cringe.
Aber was ganz nett ist, dass man da schön im Windschatten so liegen kann. Ja. Ne? Du kannst so hinterm T-Lenker da so verstecken, um die 80er einzuholen. Und das ist mir gelungen, mehrfach an dem Tag.
Ich habe meine Jugend in Belgien verbracht. Und die Belgier sind wirklich sehr berühmt für ihre Mofa-Tuning. Das schnellste Mofa, das ich mitgefahren bin, zu zweit bergauf 109.
Wow. Krass, Respekt. Ne?
Ja, ohne Helm natürlich, weil den braucht man in Belgien nicht, wenn es so eine gelbe Plakette hat. Ist lange her. Wo würde man dich an einem freien Tagabend treffen? Privat.
Abend?
Mhm, frei. Wenn ihr frei habt, wenn ihr richtig frei habt.
Auf der Couch wahrscheinlich. Oder auf dem Feld mit dem Hund laufen.
Okay.
Bei meiner Freundin.
Das, ach, guck mal. Das sind doch wirklich häusliche Antworten. Was ist die letzte Sache, die euch richtig beeindruckt habt? Beeindruckt hat.
Ich lese gerade das Buch Rick Rubin, einer der großen Produzenten in der Welt. Und der beeindruckt mich, also nicht, weil er mir jetzt viel Neues erzählt, nur dass er das mal alles aufgeschrieben hat, wie ich eigentlich vorgehe, wenn ich kreativ bin. Und ich kann es nur empfehlen, es ist ja irgendwie eine Anleitung, wenn man bisher noch nicht kreativ war und es ist eine Bestätigung, wenn du das bisher schon warst. Ja. Also wie gehe ich an Kunstwerke ran? Er hat das gar nicht nur im Musikbezug geschrieben, sondern auch alles Mögliche. Und wie er da einen so draufbringt, den richtigen Weg zu gehen und das auf den Punkt zu bringen, was man selbst ist und darstellt, phänomenal. Also ich bin noch ganz weg hier.
Also ein Tipp für alle Kreativen, das unbedingt mal zu lesen.
Es ploppte bei mir neulich auf im Internet und deswegen habe ich mir gedacht, boah cool. Und jetzt weiß ich, dass ich es lesen muss. Sehr gut. Danke für den Tipp, Rob. Ist dir immer noch nichts eingefallen, Joe?
Nee. Ich kann nicht nachdenken, was mich beeindruckt hat, einen Rob zu hören. Da bin kein Multitasking-Talent. Aber,
könnt ihr es wieder sagen?
Bei Teil 2
hat so eine Wohnung geerbt. Ne? Und die hat er dann saniert.
Ja, genau. Ja, stimmt.
Die Arbeit der anderen hat dich sehr beeindruckt.
Allerdings, ja.
So. Was ist der perfekte Zeitpunkt und Ort, um eure Musik zu hören?
Auf Tour. Zwischen Weihnachten und Ende Februar.
Und überall, wo die gekaufte CD dann eingelegt wurde.
Überall eigentlich.
Überall.
Ich habe das Auto bei mir, natürlich, sehr. Dusche, ach naja, das müssen wir jetzt, überall. Ich habe dem Joe mal
sehr
erzählt, dass, weil das einfach so schön ist, wir hören jetzt sofort auf.
Böse Blicke von Andi.
Ja, ich war sehr schwanger und habe, weil ich ja auch hochschwanger auf eurem Konzert war und übrigens komplett durchgetanzt habe und danach 4 Tage im Bett gelegen habe, weil alle meine Bänder, alles hat Aua geschrien in mir, ging trotzdem nicht anders, ist meine Tochter zur Welt gekommen und ich habe Melody angemacht und sie hat so ihren Kopf bewegt, was sie vorher nicht, als der Joe das erste Mal gesungen hat. Dann habe ich gedacht, guck mal, ist durch den Bauch durchgegangen.
Geil.
Das ehrt mich sehr.
Ja.
Jedes Mal, wenn du die Geschichte wieder wirklich erzählst.
Also im Bauch, ne, ist die Antwort.
Im Bauch.
Richtig,
richtig. Im Bauch. Genau, im Bauch. So, und jetzt bekommen wir euren besten Witz. Ihr dürft euch darauf einigen,
oh
wer den erzählt.
Oh Gott.
Oh Gott, ja.
Also ich bin eher der Situationskomiker und ja. ich kann keinen Witz, ohne zu stolpern, ohne die Pointe zu versauen. Deswegen habe ich es irgendwann gelassen und ja.
Tobi kommt dann immer mit so einem Fips-Asmussen-Ding um die Ecke. Komm, hau
ja,
ihn
jetzt,
raus.
Jetzt gerade fällt mir tatsächlich auch mal keiner ein.
So auf Kommando finde ich eh mal schwierig.
Anja, hast du einen guten Witz?
Ja. Ich habe.
So.
Ah ja, die Anja, sehr gut.
Wir stellen
so, gerettet sind hier so viele Leute.
Dem Publikum zur Verfügung.
What is funny about a chicken? Nee, Quatsch. Na, Moment, halt
schon. Oh nein.
Siehste, deswegen.
Das schneiden wir. Das möchtest du?
Andi, du.
Warte mal.
Die Tiere des Waldes haben wieder übertrieben und wieder zu viel Party gemacht. Und der Löwe gibt denen einfach Saufverbot. Und am nächsten Tag läuft er halt durch den Wald und kontrolliert alles. Und alle Tiere sind halt total sober und irgendwie ganz brav und machen nichts. Aber da fragt er sich ja, wo ist denn der Hase? Ja, und dann geht er zum Teich und da ist der, sieht er so einen Strohhalm, so einen Halm aus dem Wasser rausgucken und da hängt der Hase dran. Und sagt der holt der Löwe den Hasen raus und sagt so, aber du bist doch total besoffen. Ja, was die Tiere im Wald des Waldes macht, das ist uns Fischen scheißegal.
Ja, sehr gut, dass Andi auch vorhin noch sagt, Eile machen und dann so einen langen Witz erzählen.
Weißt wow. Ich habe kurz gedacht, du machst Moritz bleibt treu
ja,
von der
LOL.
Aktuellen Staffel
genau.
LOL nach.
Ja, war es ja auch nur der Witz in Kurzversion, also von daher hat es ja funktioniert.
Achso, okay, das war der wirklich?
Trotzdem,
okay.
Trotzdem würde ich gerne den von Anja
ja,
also hören.
Ja, jetzt ist er da.
Why are chickens so funny?
Because! Hab ich schon mal gehört. Das ist auch gut.
Okay, und mit einem wunderschönen Schuh-Schuh-Schuh-Scha-Scha-Scha würde ich sagen, dass wir jetzt an dieser Stelle...
So, jetzt fange ich nicht noch an zu singen. Das lassen wir an der Stelle.
Richtig, verabschieden. Vielen
ja,
Dank,
oh,
Rob
so
und
schön.
Joe von
sehr
Busters,
gerne.
Dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ihr müsst ja gleich schon wieder weiterreden in der Pitcher-Talkshow. Und deswegen vielen Dank, dass ihr da wart. Und ich freue mich auf irgendeinen Tag zwischen Dezember und Februar, wo wir uns dann live sehen.
Und Coesfeld, Tobi.
Und Coesfeld zwischen
uns. Machen wir eine Klassenfahrt.
Ja. Ich habe jetzt meinen Kalender nicht da. Ich
ja,
muss mit meiner Sekretärin telefonieren.
Ich sag, die Sekretärin sagt, du kannst.
Okay, gut. Schreibst du meiner Frau dann. Alles wunderbar, perfekt, super. Alles ja.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass wir hier
gerne nochmal. Wir haben ja viel zu erzählen.
Jetzt
bis dahin, ne?
Also. Richtig.
So, bis dann.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao.